Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, die kleine Spoilerwarnung von Folge 94, denn die neuen Geschichten beginnen ab 36 Minuten und 6 und jetzt reden wir zunächst über Christophs Geschichte vom letzten Mal.
Oh ja.
Die den wunderschönen Titel trug, das weiß ich natürlich auswendig, Strudelangst. Und in Strudelangst ging es um, jetzt wirst du mich wahrscheinlich schon mehr ein, zwei Mal verbessern müssen, es ging um eine Gruppe Taucher, die eigentlich Routinearbeit verrichten müssen. Und zwar sind die in einer Tauchglocke, beziehungsweise in so einem Habitat, unter Wasser. Dieses Habitat ist unter Druck gesetzt mit Überdruck,
Unterdruck. Das ist eine Überdruckkammer.
Überdruckkammer, genau. Mhm. Und das wird quasi über so ein Rohr gelegt und an dem Rohr müssen sie halt arbeiten. Und in diesem Rohr, das ist so eine alte Pipeline, eine Ölpipeline, und da drin ist so ein aufblasbarer Stöpsel quasi drin. Und sie müssen halt diesen Stöpsel rausnehmen und dann daran arbeiten. Und damit die unter Wasser arbeiten können und zwischendurch auch Pause machen können, quasi gibt es diese Überdruckkammer. Was sie aber nicht wissen, ist, dass sich unter diesem Stöpsel Luft befindet. Und durch diese Luft unter diesem Stöpsel passiert beim Lösen dieses Stöpsel, beim Rausziehen, eine absolute Katastrophe. Und zwar werden sie alle mit einer unfassbaren Kraft in das Rohr gesaugt, das irgendwie, was für ein Durchmesser hat das? Irgendwie nicht mal einen Meter oder so.
Anderthalb Meter.
Anderthalb Meter, okay. Es ist wirklich einfach arschklein. Und die werden, nicht nur die, sondern ihr gesamtes Equipment auch, weil halt, man muss sich das vorstellen, dass die Kammer halt mit Überdruck ist und deswegen der Druck in dieses Rohr reingesaugt wird, weil diese Luft da drin ist. Und dann werden die ganzen, es sind 5 Leute, glaube ich, die werden auch alle da reingesaugt und verletzen sich dabei teils lebensgefährlich. 2 von denen sind noch so fit, dass sie sich irgendwie weiterzwingen können. Ich glaube, in dem Rohr, das war irgendwie so, dass da eine kleine Erhöhung ist und deswegen können sie da überhaupt drin nochmal Luft holen oder so, ne?
Genau, das sind so kleine Luft, also im Englischen nennt man das Air Pockets.
Okay.
Bei uns sagt man im Deutschen, glaube ich, Luftlöcher.
Luftlöcher, okay. Dadurch können die sich einmal ganz kurz orientieren und dann haben die beiden den Plan, okay, wir müssen zum anderen Ende hiervon robben quasi durch die ganzen Scheiß mit unseren Atemgeräten, um irgendwie nach Hilfe zu rufen. Unterwegs bleibt auch der eine noch zurück, weil er sagt, ich kann einfach nicht mehr, der andere muss zu Ende gehen und die retten. Er macht das auch, er kommt auch tatsächlich ans Ende, klopft dann irgendwie mit seinem Gerät, irgendwie mit seinen Gerätschaften gegen das Rohr und wird auch tatsächlich da rausgerettet, entgegen aller Hoffnung quasi. Entgegen aller Hoffnung ist falsch.
Ja, die Hoffnung hat er schon gehabt.
Ja, entgegen aller Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Und nutzt dann auch seine letzten Kräfte, um noch zu sagen, ey, die anderen 4 sind noch da unten und die leben noch. Und dann wird eine Rettungsaktion gestartet, aber leider nicht erfolgreich. Denn egal wie sehr er darauf beharrt, dass die anderen gerettet werden müssen, die werden nicht gerettet. Ja, und die Geschichte endet sehr traurig damit, dass nur dieser eine Taucher überlebt hat und die anderen 4 in diesem Rohr ziemlich elendig gestorben sind. Und wir haben auch bei dieser Geschichte euch gefragt, was ihr glaubt. Und eine überwältigende Mehrheit von 89% sagt, sie war. Und nur 11% sagen, Christoph hat sich das ausgedacht. Und bei mir ist es so, dass 2 Tage vor unserer Aufnahme mein Cousin Moritz, liebe Grüße an dieser Stelle, mir ein Video geschickt hat als Inspiration für unseren Podcast, die ich ja mal umsetzen könnte. Und ich habe mir das Video nicht angesehen. Ich habe nur gesehen, es geht um irgendein Rohr, wo irgendwelche Taucher reingesogen werden. Und habe mir das gespeichert und gedacht, okay, da kümmere ich mich dann, mache ich irgendwann mal, finde ich interessant. Und ich glaube, einen Tag später oder sowas habe ich gesehen, wie Christoph das Bild zu seiner Folge hochlädt. Und in unseren Speicher, wo ich das einsehen kann und später benutzen kann für die Folge. Und es war ein kleines Rohr und die Folge hieß
Und ich habe dir, glaube ich, auch geschrieben, worum es geht, ne?
Ich glaube, du hast noch gesagt, es ging irgendwie um Taucher oder irgendwie sowas.
Ja.
Und das war halt so, dass ich dachte, ich glaube, es ist genau das, was mir mein Cousin gerade geschickt hat. Und deswegen schließe ich mich auch hier der Mehrheit an, denn mittlerweile weiß ich es auch, es haben auch genug Leute geschrieben. Ich habe das Video mittlerweile aber auch geguckt, weil ich jetzt ja wusste, dass Christoph das schon benutzt hat oder mir ziemlich sicher war. Deswegen sage auch ich, die Geschichte ist leider wahr und so etwas ist tatsächlich passiert.
Ja, leider ist das so. Leider hat die Mehrheit heute recht. Ich muss dich einmal korrigieren in deiner Zusammenfassung, denn es wurde eigentlich keine Rettungsaktion gestartet. Das ist eigentlich auch eins der größten Probleme gewesen. Was gemacht wurde, ist, dass ein paar Taucher an dieses Rohr geschwommen oder getaucht sind und da rangeklopft haben.
Ja, das meinte ich auch.
Und das wiederholt sich ja auch in meiner Geschichte immer mit diesem Klopfgeräusch, mhm, was er auch in seinem Traum immer hört und was ihn ja auch so ein bisschen verfolgt. Aber das war es dann auch.
Stimmt, du hattest noch diesen Twist drin, dass sie gerettet werden, aber er wacht auf und sie wurden doch nicht gerettet. War das nicht so?
Nee.
Okay. Nee. Ich hatte in meinem Kopf, okay, ich dachte, du hättest, okay, dann habe ich das,
Es gibt, glaube ich, so ein, also der Twist war, er sieht sozusagen noch auf den, also in meiner Geschichte haben die irgendwie noch Kameras und Mikrofone, mhm, dabei und er hört, wie die Leute im Rohr zurückklopfen und sieht, mhm, das auf dem Monitor. Und dann wacht er auf und es ist dann, wird klar, die haben die dann nie rausgeholt. Aber es wird nie gesagt, dass sie sie rausholen.
Ja, okay, das habe ich dann verwechselt.
Und dann lässt er sein, genau, dann glaubt er halt, die holen die raus, dann lässt er seinen Kopf endlich mal sinken und macht mal die Augen zu, okay, und denkt so, jetzt kann ich mich ja entspannen. Und
ich dachte, du hättest so einen Twist geschrieben, so von wegen, und sie werden alle gerettet und er ist entspannt und lässt sich ins Kopfkissen fallen. Und dann wacht er auf und denkt so, fuck, nee, das war sein Traum. Er träumt immer, dass die gerettet werden.
Ah, nee.
Ah, okay. Ich habe einfach meine eigene Geschichte noch mit dazu geschrieben. Ein bisschen erweitert. Okay, nee, erzähl mal was dazu.
Genau, also am 25.02.2022, tatsächlich letztes Jahr, gingen, verzeiht, wenn ich die Namen jetzt vielleicht nicht ganz richtig ausspreche, Füsal Kurban, Kasim Ali Jr., Rishi Nagasar, Yusuf Henry und Chris Budram, ihre Arbeit nach. Das sind alles Berufstaucher gewesen, die für eine Firma gearbeitet haben. Die Firma heißt LMCS oder LMCS. Und diese Firma hat im Auftrag der Pariah Fuel Trading Company gearbeitet. Also diese, was sozusagen, ne, diese Tauchfirma wurde von der Ölfirma Pariah beauftragt, eben dieses Rohr zu bearbeiten. Das Ganze hat übrigens in Trinidad Tobago stattgefunden, vor den Toren dieser Ölcompany. Denn eben auch wie in meiner Geschichte erzählt, lag dieses eine Rohr, ich glaube es hieß Berth 6, also es gab Berth 6 und Berth 5. Das waren die jeweiligen Öffnungen dieses U-Rohres. Und Berth 6 war das, was sozusagen an der Küste lag, mhm, was sozusagen mit der Ölfirma verbunden wird, wenn an Berth 5 Tanker anlegen und das Öl da reinpumpen. Okay. Also die transportieren durch dieses U einfach das Öl, was dann an Land kommt.
Damit die quasi nicht ganz an Land, genau, müssen, sondern okay.
Genau. Das ist auch eigentlich alles wie immer. Also es ist eigentlich ein reiner Routinejob. Es ist im Prinzip auch alles genauso passiert, wie in meiner Geschichte schon beschrieben. Also ich versuche es so gut es geht, bildlich zu beschreiben. Und ich werde auch, es kann ich tatsächlich auch schon mal sagen, ich werde auch ein paar Links dazu packen in die Shownotes. Einmal das Video, was du geguckt hast.
Ja.
Das habe ich auch geguckt. Das erklärt das auch nochmal ganz gut und bebildert das auch ganz schön. Und dann packe ich noch einen Link dazu, wo ein Taucher nochmal erklärt, was da passiert ist. Und dann sieht man auch einen Versuch, der das simuliert, was da passiert ist mit diesem Druck, weil ich ganz lange nicht verstanden habe, wie das überhaupt funktioniert alles. Mhm. Weil das alles ein bisschen kompliziert war. Also, dieses Rohr, was ins Wasser geht und dann, ich glaube, 120 Meter oder so über den Grund läuft und am Ende wieder rauskommt, das ist nicht ganz unter Wasser. Es kommt aus dem Wasser raus und ist dann an der Oberfläche. So. Und über dieses Rohr haben die Überdruckkammer gesetzt. Und dann haben sie, auch wie in meiner Geschichte, eben einen Schlauch, einen Sauerstoffschlauch in diese Überdruckkammer gelegt und dann das Wasser sozusagen, also du drückst ja dann diese Überdruckkammer über das Rohr und der Pegel steigt ja dann da drinnen.
Ja. Yeah.
So, das heißt, und mit diesem Sauerstoff, das führt dazu, dass der Wasserpegel sinkt, weil es einen Druckunterschied gibt. Und der Sauerstoff, den du da reinpumpst, drückt das Wasser raus. Das heißt, die Leute konnten in diese Überdruckkammer tauchen, mhm, und dann in der Überdruckkammer ihre Gerätschaften ablegen und waren dann eigentlich unterhalb des Meeresspiegels, aber eben in einer sauerstoffversorgten Kammer ohne Wasser.
Ja, okay.
So sind sie erstmal alle nacheinander in diese Überdruckkammer getaucht, um eben an diesem Rohr zu arbeiten. Und ihr Auftrag war eben auch, dieses Rohr, da ist eine Platte drauf, die Platte nehmen sie weg und dann ist in dem Rohr ein aufblasbarer Stöpsel, der verhindert, dass da Wasser reinkommt zum einen und der vor allem, also wenn die Platte weg gehen sollte, dann verhindert er trotzdem noch, dass da Wasser reinkommt und dass das Öl und auch diese Dämpfe von dem Rohr von innen nicht herauskommen. So. Mhm. Und an sich, das ist so ein bisschen das, eine der Sachen, die ich am schwierigsten fand zu verstehen, denn eigentlich ist es überhaupt nicht gefährlich, diesen Stöpsel zu ziehen. Das ist ja, das müssen die tun, damit die überhaupt ihren Job machen können. Das war ja die Aufgabe von denen.
Ja.
So, und was sie aber nicht wussten, war, dass ein sogenanntes Delta P unter diesem Stöpsel war. Und ein Delta P beschreibt einen Druckunterschied zwischen zwei Messwerten. Also da war wie so eine Art Luftblase unter diesem Stöpsel. Und in dem Moment, als sie das gezogen haben, hat sich der Druck durch diese Luftblase, durch dieses Delta P, so schlagartig verändert in der Kammer, dass das Wasser, was sie vorher mit dem Sauerstoffschlauch nach draußen gedrückt haben, sozusagen, sofort alles, also die Kammer ist so, wirklich in Sekundenbruchteilen ist die ganze Kammer vollgelaufen, sofort, also als würdest du, weiß ich nicht, da einen Schlauch reinpacken, der mit, weiß ich nicht, wie viel Druck bar Wasser da reinpumpt. Das ganze Ding ist sofort vollgelaufen, das Rohr ist dementsprechend auch vollgelaufen und dann hat sich da ein Strudel gebildet und der hat alles in dieser Kammer sofort mit hinabgesaugt.
Wie viel Luft war denn da? Also wie viel, keine Ahnung, Meter?
Kubikmeter Luft, okay, das weiß ich nicht.
Okay, weil in meinem Kopf müsste es ja arschviel sein. Und dann frage ich mich halt, wie das passieren kann. Also wie kann dieser Luftunterschied da passieren? Da muss ja irgendwer Scheiße gebaut haben beim Machen vom Stöpsel. Als der Stöpsel gesetzt wurde, muss ja jemand nicht aufgepasst haben. Aber da muss es doch Messwerkzeuge geben, um zu gucken, wie der Druck da drunter ist, ohne dass man es auf quasi das Rohr Röntgen in Anführungszeichen.
Ja, genau, weil dann denkst du ja auch, das kann jetzt ja immer passieren.
Das kann jetzt ja immer passieren, oder ja. Beziehungsweise es ist ja fast unmöglich, dass da nie, also dass da gar keine Luft ist. Dass da ein bisschen was ist, ist ja immer. Und dann gibt es sonst immer so einen kleinen Ruck oder sowas. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe das Video auch geguckt und das ist so meine Frage dabei noch. Falls das jemand von euch da draußen beantworten kann, würde mich sehr freuen, weil ich mich, also irgendwer muss es ja verkackt haben, wenn es sonst Routine wäre, dass das in diesem Fall nicht so war. Und da frage ich mich, wer da irgendwie so, ich will nicht entschuldigen haben, ich will wissen, wie sowas passieren kann, weil das ja für diesen gesamten Job ja quasi ab jetzt immer heißt, ja, mal gucken, vielleicht werden wir jetzt alle brutal in das Rohr gesaugt.
Und das war auch ein Grund, warum sie, also da komme ich später auch zu, aber sie hatten dann auch bei diesen Rettungsversuchen, hat dann die Ölfirma gesagt, naja, wir wissen ja auch nicht, wenn wir jetzt auch den zweiten Stöpsel da hinten ziehen. Oder ob das alles nochmal passiert, wenn wir das machen. Weil die Kammer hätten sie ja auch dann theoretisch nochmal mit, also wenn die da nochmal reingewollt hätten. Ne, die Überdruckkammer saß ja immer noch über dem Rohr. Die hätten das ja alles nochmal abpumpen müssen.
Stimmt, die hätten nochmal Sauerstoff da reinballern
müssen. Genau, ne? Da komme ich aber später noch zu. Aber dieser Trigger dieses ganzen Chaos und dieser Tragödie, das ist auch eines der Sachen, die ich am schwersten oder vielleicht auch wirklich bis heute nicht so ganz verstanden habe, wie dieses Delta P so schnell dafür zuständig war. Da kenne ich mich, glaube ich, einfach zu wenig mit Physik aus.
Mhm.
Ich kann euch aber halt nur sagen, das Problem war eben diese Luftblase oder dieses Delta P unter dem Stöpsel und als sie den gezogen haben, eben dazu geführt hat, dass diese ganze Kammer sofort vollgelaufen ist und sich dann eben und sofort auch in dieses Rohr hinabgezogen hat, durch dieses Delta-P.
Ja, das ist halt so
das,
krass.
Ne, dann diesen Strudel, das hat auch diesen Strudel eben gebildet. So, und dann sind sie eben samt Schrauben, Schlüsseln und Taucherflaschen und allem, was sie da drin hatten, in dieses Rohr gesaugt worden und haben sich dann auch wirklich innerhalb von Sekunden sämtliche Knochen gebrochen, sind da wirklich durch dieses Rohr gedonnert. Und der Überlebende, der hat das dann auch bei dieser Anhörung, wo die diesen ganzen Case da behandelt haben, auch beschrieben. Also es ging total schnell, ein Riesenstrudel, totaler Krach. Und hat auch gesagt, seine Extremitäten wurden da überall gegengeschlagen. Und dann wurden sie halt eben alle in dieses Rohr gezogen und saßen dann da erstmal fest. Es gibt auch GoPro-Aufnahmen von diesem, genau von diesem Moment, wo das passiert, das findet ihr auch in den Shownotes. Das gebe ich jetzt auch keine Triggerwarnung raus. Steht in den Shownotes drin, müsst ihr euch angucken, wenn ihr wollt oder
ist
nicht.
Ist auch am Ende von diesem einen Video, was wir beide gesehen haben, kommt es auch ganz am Ende. Man sieht da aber, ich kann schon mal eine Warnung geben, man sieht da nichts.
Man sieht gar nichts.
Man sieht halt, wie die in dieser Tauchglocke sind. Und in dem Moment, wo es quasi in Anführungszeichen losgeht, also wo die Katastrophe passiert, wird es einfach schwarz. Und du hörst nur noch, vage, wie irgendwelche Sachen gegen irgendwelche Sachen knallen oder sowas. Also es ist tatsächlich nicht
grafisch. Man hört aber noch die Gespräche
danach, ne,
im Rohr. Wenn sie im Rohr sind. Ja. Die sind verhältnismäßig ruhig. Und
ich glaube, die raffen alle kaum, was passiert ist einfach.
Das kann auch gut sein. Aber die gucken, also fragen sich auch gegenseitig, ob die verletzt sind und was los ist. Und drei waren eben halt so schwer verletzt, dass sie eben sich nicht bewegen konnten. Und die zwei, Chris und einer, der auch leicht verletzt war, sind dann eben Stück für Stück durch dieses Rohr gerobbt und haben halt versucht, den Weg nach draußen zu finden. Und da muss man auch wirklich sagen, dass die auch einfach aufgrund ihrer Position in dem Rohr total viel Glück gehabt haben, weil sie haben halt auch, dieser Chris hat auch gesagt, die hatten überhaupt keine Orientierung mehr dafür, in welche Richtung sie jetzt krabbeln müssen, also in welche Richtung sie reingespült worden sind, weil das sich alles so gedreht hat. Das heißt, es war ja in meiner Geschichte, habe ich es auch kurz angerissen, die hätten theoretisch auch einfach zu diesem Berth 5 kriechen können. Das wäre halt die Seite gewesen im Ozean und da wäre der Stöpsel noch drauf gewesen und dann wäre es vorbei gewesen. So, aber sie sind in die richtige Richtung gegangen und vermutlich sind sie auch in die einzige Richtung gegangen, in die sie überhaupt gehen konnten, weil ich stelle mir jetzt mal vor, du sitzt in diesem Rohr mit 1,5 Meter Durchmesser. Wie willst du denn an 3 schwer verletzten Menschen Leuten noch vorbeirobben?
Ne?
So, also keine Ahnung, ob sie es versucht haben oder so, aber innerhalb dieses Videos, was Josh und ich geguckt haben, was auch in den Shownotes verlinkt ist, ist es halt zumindest so aufgemalt, dass die beiden, also dass die beiden, die versucht haben zu entkommen, eben auch diese Seite angeführt haben und nicht über ihre Kollegen rüberkrabbeln mussten. Genau, und dann haben sie es eben halt versucht und sind eben Stück für Stück durch diese Luftlöcher gekrabbelt. Also die mussten immer ein Stück tauchen und haben dann aber Glück gehabt, dass sie dann immer den Atem so lange anhalten konnten, dass sie dann im Luftloch wieder rausgekommen sind, bis einer von den beiden eben nicht mehr konnte, weil er zu schwer verletzt war und einfach nicht mehr weiter konnte. Die haben auch tatsächlich auf dem Weg noch Taucherflaschen gefunden, 2 Stück, die da auch mit reingesaugt wurden. Also ohne die wäre es wahrscheinlich auch einfach gar nicht mehr gut gegangen, weil der dann leider auch gestorben ist, hat dem Chris noch seine mitgegeben, weil die schon fast alle war. Und genau, er hat es dann eben wieder zu diesem Berth 6 geschafft, also dahin, wo die reingesaugt wurden und hat dann da Krach gemacht und wurde dann auch, wie in meiner Geschichte, mit einer Eisenkette dann tatsächlich rausgezogen. So, warum hat man die jetzt nicht gerettet? Das ist auch eine Frage, auf die es eigentlich auch keine richtige Antwort gibt. Also man hat eben Taucher losgeschickt, die mit irgendwelchen Gerätschaften, keine Ahnung, Zangen oder Rohren oder was auch immer, eben gegen diese Pipeline geschlagen haben und auf Klopfzeichen gewartet haben und auch welche bekommen haben. Das heißt, eigentlich wusste man, dass die noch in dem Moment noch leben. Zumindest eben, ich glaube, um 5 Uhr haben die den da rausgeholt. Und kurz, hat natürlich alles ein bisschen gedauert, aber kurz danach waren die noch am Leben. Zumindest ein paar. So, das auf jeden Fall. Aber die Company, also die Ölfirma Pariah, hat einfach den Tauchern und vor allem auch den Tauchern dieser Firma, für die die Taucher gearbeitet haben, untersagt, einen Rettungsversuch zu starten. Offiziell, weil es zu gefährlich wäre, weil man nicht wüsste, ob sie noch leben würden, weil man Angst hatte vor einem zweiten Delta P und weil man einfach auch gesagt hat, das Risiko ist zu hoch, das lohnt sich nicht, sage ich mal, da noch mehr Leute reinzuschicken in dieses Rohr, um die rauszuholen. Tatsächlich war einer, der versucht hat, eben auch die da rauszuholen, sozusagen einer der Rettungstaucher, der auch für LMCS gearbeitet hat, war der Vater von einem, von dem Toten. Und zwar, das war der Vater von Kasim Ali, das war der Kasim Ali Senior. Und der hat ausgesagt, dass die Ölfirma sich sogar Hilfe von der Küstenwache geholt hat, um zu verhindern, dass Taucher ins Wasser gehen, um die rauszuholen. Also die Ölfirma hat sich sogar noch von der Küstenwache quasi wirklich, ja, wahrscheinlich bewaffnete Leute geholt.
Die dann die verhindern, dass jemand die da rausholt.
Ja, die verhindern, dass
jemand das versucht.
So. Genau, ganz genau.
Krass.
Ja, viele sagen, dass es alles totaler Korruptionsskandal war, dass die viel zu früh aufgegeben haben, denn es gab später, also die haben die Toten da letzten Endes einfach rausgespült. Die haben diese ganze Pipeline durchgeflasht.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie haben sie die da rausbekommen?
Mit Wasser rausgespült. spült, tatsächlich. Und dann hat man zwei Autopsien gemacht und bei den Autopsien kam heraus, dass sie...
Sag nochmal Autopsie?
Autopsie.
Okay. Ja, gut, das klingt
gerade lustig. Dass sie auf jeden Fall alle noch bis Samstag gelebt haben. Also auf jeden Fall haben sie alle noch einen Tag später gelebt. Und manche von ihnen haben sogar noch am Montag gelebt.
Oh Gott. Hätte man nicht, ich habe wirklich nicht so viel Ahnung, aber hätte man nicht einfach das Rohr irgendwie an 10 Enden jetzt unter Wasser aufschweißen können oder sowas?
Ja, da sagt wahrscheinlich die Ölfirma, das ist zu teuer.
Ja, ja.
Und du weißt ja auch nicht,
fick die scheiß Ölfirma,
aber dann läuft das ganze Ding mit Wasser voll. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das
funktioniert. Also ich meine, wenn, stell dir mal vor, also keine Ahnung, jetzt gefährliches Halbwissen aus dem Altbau, wie schnell schweißt du so ein Ding auf? Das heißt, wie schnell kriegst du das Loch so groß in dem Rohr, dass du jemanden rausholen kannst? Und wie schnell ist es in der Zwischenzeit, in der du es weiter versuchst aufzuschweißen, schon so vollgelaufen, dass die Leute ertrunken sind?
Ja, ich hab, ja, ne? Ja.
Also da kommt dann Wasserdruck reingeballert.
Stimmt, die haben ja auch, in meinem Kopf war es so, okay, sind ja eh unter Wasser, kannst du einfach aufmachen, aber stimmt, da ist ja immer noch ein Druckunterschied,
also, und
weil die haben ja
du
Luft
musst ja überlegen,
drin.
Die liegen da schon drinne und die, selbst wenn die, ne, teilweise ja auch nur mit der Nase und dem Mund rauskommen können, sind die schwer verletzt und die atmen da die ganze Zeit dieses Ölrohrluft ein, also die hatten jetzt wahrscheinlich auch nicht die allergeilste Atemluft da unten drinne.
Ey, ich verstehe das voll, dass die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering war, irgendwie da was machen zu können. Aber halt so gar nichts machen, ist halt einfach so das Extrem. Also ja, nicht nur gar nichts machen, sondern auch noch aggressiv Leute davon abhalten, was zu machen.
Ja.
Das ist schon.
Ja, und der, also
gab es da irgendwie gerichtlich irgendwas im Nachhinein?
Nö. Also es gab natürlich eine Riesenanhörung, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wurde da jetzt niemand so wirklich verklagt. Also ich glaube, der Chris hat noch versucht, alle möglichen Rechnungen, Krankenhausrechnungen und so weiter einzuklagen. Der ist jetzt ja auch völlig durch.
Ja, ich habe
also
ein Video gesehen, wo der halt vollkommen am Ende noch beschreibt, wie das war. Und das ist
also er hat regelmäßige Albträume und er hat regelmäßige Albtagträume.
Mhm.
Er hat gesagt, das ist wie ein Teebeutel, den du immer wenn du einen Teebeutel ins Wasser tunkst, wird er immer ein Stück dunkler. Und so ist das für ihn Tag für Tag. Ja,
das ist aber ein krasser Vergleich.
Fand ich auch gut. Und also er kann sich nicht mehr vorstellen, jemals wieder ins Wasser zu gehen. Er weiß nicht, wie er seine Tochter das Schwimmen beibringen kann. Es ist für ihn einfach ein täglicher Albtraum einfach, dieses ganze, also der wird das natürlich noch nicht verarbeitet haben. Es ist ja auch erst ein Jahr her.
Ja, das ist
und
ja
ich
noch sehr frisch.
Und es ist auch so krass, weil ich habe nichts davon mitbekommen in den Medien, gar nichts. Ich habe das jetzt zufällig über Reddit mitbekommen und du findest auch nicht einen einzigen deutschen Artikel dazu. Also,
aber seit ich das Video gesehen habe und der in Folge kam, ist mir
jetzt
das
geht's rum,
so
ne?
oft
untergekommen. Ja, bei Instagram haben es auch total viele.
Wir haben es schon sehr oft geschickt gekriegt.
Jetzt geschickt bekommen.
Und es gibt jetzt ganz viele so, ich sag mal in Anführungszeichen, Memes, wo irgendwie dieses
People who know,
people
XQC,
who don't know.
Ne?
Ja, aber nicht nur das, sondern auch so ähnlich, auch mit diesem komischen Gesicht von diesem Mr. Incredible gibt es ja auch diesen Meme. Ich sehe das jetzt super häufig auf einmal. Also entweder ist das dieser Bader-Meinhof-Effekt, jetzt kenne ich das, deswegen fällt es mir auf, oder es geht jetzt gerade wirklich rum.
Kann sein, dann sind wir auf jeden Fall richtig.
Da sind wir ganz vorne
Timing,
mit dabei,
ne?
Du.
Genau, also alle Infos dazu, wenn ihr euch da noch so ein bisschen reinlesen oder reingucken möchtet, ihr findet alle YouTube-Links dazu in den Shownotes. Auch empfehle ich euch wirklich dieses Video von diesem Taucher, der das wirklich echt gut erklärt.
Ja, das muss ich auch noch.
Und da auch einen Versuch eben hat, wo du einfach so einen kleinen Zylinder hast mit Wasser und dann hat er da ein Rohr drinne und dann siehst du plötzlich, wie er da Luft reinpumpt, wie der Wasserspiegel sinkt und dann löst er sozusagen auch dieses Delta P auf.
Mhm.
Und innerhalb von wirklich einem Fingerschnips ist das ganze Ding voll und dann du siehst auch diesen Strudel in diesem durchsichtigen.
Okay, das muss ich unbedingt gucken. Also das gucke ich direkt hier nach der Aufnahme nochmal.
Ist abgefahren. Verlinke ich euch in den Shownotes. 89% von euch haben leider recht in diesem Fall. Ja, der Pariah Diving Accident vom 25.02.2022.
Ich habe das gesehen, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber nur worum es geht, von Moritz, meinem Cousin, und dachte so, das wird meine Nutty Putty Cave. Und dann machst du das selber nochmal.
Ja, jetzt haben wir auch schon irgendwie, irgendjemand hat geschrieben, ob ich nicht so irgendwie so eine Obsession mit sowas
das
langsam
jetzt
habe.
Das ist jetzt dein Ding.
So enge, dunkle irgendwas, Gänge und so. Aber habe ich vielleicht auch. Ich sag ja auch immer, wenn es passt, diesen Film, The Descent. den
sagst du auch, wenn es nicht passt, das sagst du einfach gerne.
Ich mag den einfach. Mag, ja, ich weiß. Mag den total gerne.
Ja.
Finde ihn auch schrecklich, finde ihn schrecklich gruselig.
Ist er auch.
Hat auch ein geiles Ende.
Hat er zwei Enden, ne? Mhm. Hat er nicht zwei Enden?
Nee, der hat zwei Enden.
Ach, der hat dieses Fake-Out-Ende.
Ja, genau.
Ja, ich erinnere mich. Stimmt, ich nicht.
Wir spoilern aber nicht.
Wir spoilern aber nicht.
Aber das war nur eine von zwei Geschichten aus dem Altbau der letzten Folge. Wir hatten nämlich noch eine weitere Geschichte, und zwar Verfolgungswahn. 59% von euch haben gesagt, dass diese Geschichte wahr ist. 41% von euch haben gesagt, dass diese Geschichte falsch ist. Ich versuche sie nochmal, so gut es geht, zusammenzufassen. Eine junge Dame wohnt in einer Wohnung, die ein großes Fenster hat, was nach draußen zeigt. Und von dort aus kann sie auf jeden Fall immer sehr gut ihre Nachbarn und auch alle möglichen Passanten beobachten, die an ihrer Wohnung vorbeikommen. Und ihr Hobby ist es tatsächlich auch, und das trifft sich dann natürlich sehr gut mit ihrer Wohnung, dass sie eben gerne Leute auch beobachtet und sich dann im Anschluss darüber Gedanken macht, wie denn dieser Tag dieser Menschen ausgesehen hat und noch aussehen wird. Und an diesem Tag, an dem wir sie begleiten, beobachtet sie einen Mann, der für diese Jahreszeit und für die Temperaturen draußen viel zu heiß angezogen ist. Der hat einen dicken Filzmantel und einen Filzhut auf und einen Wollmantel und einen Filzhut auf und läuft mit einem verchromten, auffälligen Gehstock, der auch sehr laute Geräusche macht, so ein Klackern, glaube ich. Mhm. Genau, und den beobachtet sie. Und natürlich fällt er ihr sofort auf und sie macht sich irgendwie Gedanken darüber, was denn bei dem so los war. Der humpelt auch, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Also er ist nicht ganz so gut zu Fuß und sie fragt sich, Mann, wo kommt der wohl her und wo will der noch hin? Sie will an diesem Tag noch wohin, und zwar in die Stadt. Sie möchte mit ihren Freundinnen, glaube ich, essen gehen oder so. Auf jeden Fall eben so einen Tag in der City verbringen. Wahrscheinlich wohnt sie irgendwo in der Vorstadt und macht sich dann mit ihren Girls einen schönen Abend. Und siehe da, sie trifft den Mann von vorhin, also beziehungsweise vom Nachmittag oder vom Vormittag wieder, den Mann mit dem Gehstock. Und tatsächlich wird sie darauf hingewiesen von ihren Freundinnen und sie erkennt ihn wieder und dann macht sie sich natürlich wirklich Gedanken und sagt, na, wo ist der jetzt hier zu Fuß hingekommen? Auf jeden Fall rempeln die, glaube ich, auch kurz zusammen oder die stoßen zusammen.
Ja, auf ihrem Weg zurück.
Genau, sie fällt auch zu Boden und der Mann hilft ihr auf und oder möchte ihr aufhelfen und sie wehrt ihn aber so ein bisschen höflich eigentlich ab und sagt, na, danke, das schaffe ich schon. Und eigentlich ist auch alles gut und sie will dann auch gehen, nur greift dann der Mann nach ihr und packt sie an ihrem Handgelenk und wie man das dann natürlich auch so macht, löst sie sich aus diesem Griff auch etwas ruppig. Und dann zeigt der Mann plötzlich eine Fratze. Und da kriegt sie es ein bisschen mit der Angst zu tun und verschwindet dann. Und fährt dann auch nach Hause. Also der Abend mit ihren Freundinnen ist dann auch vorbei, sie ist dann zu Hause. Und sie hört dann aber irgendwann das Klackern des Gehstocks, als sie wieder zu Hause ist. Und guckt dann aus dem Fenster und sieht dann tatsächlich den Mann. Und er hat sie verfolgt von dem Ort, wo sie war, mit ihren Freundinnen bis nach Hause. Und sie macht eigentlich das, was man machen sollte und was nie jemand in solchen Situationen in Filmen oder in Geschichten eigentlich macht. Sie ruft die Polizei und die kommt auch ziemlich schnell und befragt den Mann und klopft dann bei der Frau an der Tür und sagt, naja, was ist denn eigentlich ihr Problem? Der Herr wollte ihnen nur ihr Portemonnaie zurückgeben, was sie verloren haben. Und sie ist nicht ganz so happy eigentlich danach. Sie ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, froh. Also sie ist so ein bisschen hin und her gerissen. Sie ist froh darüber, dass sie ihr Portemonnaie wieder hat. Aber irgendwie kann sie, also irgendwie hat sie scheinbar nicht so ganz verstanden oder sie weiß nicht genau, ob der Mann ihr das Portemonnaie geklaut hat und ob es einfach vielleicht so eine Art Versicherung war für ihn, um zu sagen, naja, wenn hier gleich die Polizei kommt, dann habe ich ja einen guten Grund, warum ich hier war. Oder ob er wirklich, vielleicht ist das Portemonnaie beim Anrempeln wirklich rausgefallen, das war alles aus Versehen und sie ist einfach vielleicht ein bisschen, ja, immer noch ängstlich, undankbar, habe ich, glaube ich, in dem Moment sogar gesagt, hast du, glaube ich, rausgeschnitten. So, auf jeden Fall ist sie nach wie vor sehr, trotzdem sehr verängstigt und gar nicht erleichtert eigentlich darüber. Mhm. Und also, da fällt jetzt nichts irgendwie von ihr ab, so von wegen, oh Gott, oh, ich habe schon gedacht, das ist irgendein Irrer, mein Mann, der hat mir mein Portemonnaie, oh, mein Portemonnaie war weg, und der hat das sogar noch. Das ist ja ein toller Typ. So ist es nämlich nicht. Sie ist eigentlich immer noch sehr verängstigt danach und dann ist die Geschichte vorbei.
Ja.
So, ich habe gesagt, schon in der Folge habe ich gesagt, das könnte eine Hörergeschichte sein. So. Und dann habe ich mir gedacht, und das habe ich ja schon im Vorhinein, glaube ich, gesagt, was jetzt schön für eine französische Urlaubsgeschichte kommt, ne?
Die Woche, ach so, nee, stimmt, hast du wirklich gesagt am Anfang.
Habe ich am Anfang gesagt. Und dann habe ich mir nämlich beim Kontrollhören, habe ich mich an die Geschichte erinnert, mit dem Geschenk vor der Haustür. Und ich glaube, das war eine Urlaubsstory von deinem Bruder.
Ach so,
kann das sein?
Ja.
So, und dann habe ich gedacht, der gute Herr Kliemann, der hat irgendwas, hat er da aus seinem Urlaub, irgendwas hat ihn da geholt. Und jetzt ist meine finale Antwort, ist eine ausgedachte Geschichte und die Inspiration dazu kam in deinem Frankreich-Urlaub.
Christoph, wir machen jetzt zu viele Folgen zusammen. Das geht so nicht. Ich bin zu durchschaubar geworden für dich. Ich muss mehr Mystery-Boxes hier basteln, die ich durchsehen kann. Denn ja, es ist genau das. Diese Geschichte ist ausgedacht, beruht auch nicht auf was, sondern sie ist inspiriert durch was. Denn ich war halt im Urlaub in der Bretagne, in Frankreich. Und ich habe da tatsächlich von der Küche aus, es ist arschwarm gewesen da. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Und da habe ich einen Mann vorbei humpeln sehen mit einem Gehstock, mit einem langen schwarzen Mantel. Ich glaube nicht, dass der einen Hut auf hatte. Aber es war halt so, ich habe mir schon gedacht, Alter, das ist ja viel zu warm für diesen verkackten Mantel. Und dann geht er durch die Gegend, man hört auch wirklich diesen Gehstock so durch die Gegend klappern.
Krass, okay. Und hast du ein Foto gemacht zufällig?
Nee, aber dann geht er halt einfach weg. Ich habe den Gang einfach vorbei und ich habe nur gedacht, merkwürdig. Und dann war ich abends in dem Ort und habe noch was essen und so. Und dann geht der Typ da wieder vorbei.
Nein.
Durch die Straße.
Aber du warst in demselben Ort. Also
es
der
war,
Ort
nee, war es klar. War alles im gleichen Ort, genau.
Okay, es war jetzt nicht so von wegen.
Nee, aber da waren einige Stunden dazwischen. Und dann geht er wieder lang durch die Gegend und so. Und er ist auch da wieder sehr auffällig, weil er einfach alle gehen da mit T-Shirt und kurzer Hose und er ist da mit seinem langen Mantel und mit seinem Gehstock halt. Und du hörst ihn auch wieder. Mhm. Und dann ist schon so, okay, guck mal, da ist der schon wieder. Merkwürdig. Und dann gehe ich nach Hause und bin in der Wohnung.
Der hat dir nicht dein Portemonnaie gebracht,
nein,
oder?
Nein, 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 nein.
Das wäre der Burner.
Und dann bin ich in der Wohnung und plötzlich höre ich so ein Klackern. Und die Wohnung, musst du vorstellen, die ist an so einer, Kreuzung. Mhm. Und dann höre ich so wirklich von so links außen quasi, wie dieses Geklacker ist. Und das geht so langsam um die Wohnung rum und geht dann rechts an mir vorbei. Und in dem Moment dachte ich so, wie mega gruselig ist das. Nur das Geräusch, dass du dieses Klackern von diesem Dingsbums um dich rumhörst. Und dann dachte ich so, und es ist der gleiche Typ schon wieder, zum dritten Mal heute. Wäre eigentlich eine coole Idee für eine Geschichte. Und dann habe ich halt dieses mit dem Anrempeln, das hat wirklich verfolgt. Und ich weiß auch nicht, wie der Typ aussah. Ich weiß nicht, ob er graue Haare hatte. Ich weiß auch nicht, ob der Gehstock verchromt war. Das ist alles on top. Aber ich habe den wirklich dreimal getroffen an diesem Tag. Innerhalb von, das war wirklich von morgens bis irgendwann spätabends. Und du hörst wirklich diesen Gehstock durch die Wände der Wohnung. Und das fand ich irgendwie so, allein dieses, du bist dann in der Wohnung, draußen ist dunkel und du hörst dann dieses Klackern um die Wohnung runter. So, das fühle ich irgendwie.
Aber wie hast du es denn jetzt gemeint mit dem Anrempeln und dem Portemonnaie? War er gut oder böse?
Ich habe es mit Absicht, meine Intention war so ein bisschen wie der Nachbar von Kevin Allein zu Hause, der so ganz böse wirkt, aber im Endeffekt will er eigentlich nur was Gutes. Aber ich habe es so ein bisschen mit Absicht ambivalent gelassen, weil dieses so, warum kommt der dann nachts vorbei? Dieses, sein grimmiges Gesicht.
Die Fratze, die hat.
Der guckt so grimmig einfach nur, weil sie seine Hand wegschlägt. Er hält sie dann fest, auch zu ruppig, aber das ist wieder wie dieser Nachbar, weil der hält Kevin ja auch so mega hart fest irgendwie an einer Stelle, er greift so nach dem. Und er will eigentlich in dem Moment nur sagen, hey, warte ganz kurz, dein Portemonnaie, und will dir das geben. Aber sie haut seine Hand halt weg und dann denkt sie so, was soll das denn? Und deswegen guckt er grimmig.
Ja, weil das hat ihn auf jeden Fall unsympathisch gemacht.
Ja, und auch, dass er nachts da vorbeikommt. Aber es ist mit Absicht so, nicht dass ganz es klar. Beides sein. Ich wollte erst noch schreiben, dass er am Ende so, ich hatte erst noch, das war so ein bisschen wie deine eine Geschichte mit der Uni, mit diesem einen Killer, dass er irgendwie, wenn er dann weggeht und die Polizei geht, dass er noch einmal so einen Kussmund irgendwie sowas macht, dann wäre er wirklich böse gewesen oder sowas. Das habe ich in Absicht dann rausgelassen, dass man es einfach nicht weiß. Das sollte schon so sein, dass es am Ende so beides sein kann.
Okay.
Ja, das war meine Geschichte. Es ist zum Glück nichts
dran.
Aber auch
sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Vor allem, du hast ja auch noch den Twist mit reingebracht, dass er, also du hast ja dann auch noch gesagt, dass sie plötzlich auch total verängstigt war, dass er jetzt auch weiß, wo sie wohnt.
Ja.
Also, wobei das wusste er ja sowieso schon.
Ja, aber das ist so ein bisschen, ja, obwohl, er ist ja morgens an der Wohnung vorbei. Ich finde halt, das war für mich nämlich was, wo ich so denke, es ist ein Unterschied, ob du wem auf der Straße begegnest, der ist komisch, oder der weiß, wo du wohnst.
Und der, ja.
Der könnte jederzeit vorbeikommen, ja. Auch wenn du nicht da bist, kann der, das, ich finde immer, wenn jemand, der, wo du nicht genau weißt, ob der böse Absichten hat, und plötzlich weiß der aber, wo du wohnst, ist das ein ganz anderes Level. So, ich finde, ja. Das ist irgendwie so, ja, du hast dann, dein Rückzugsort ist plötzlich verwundbar irgendwie. Und deswegen fand ich das am Ende so, dass sie dann noch so denkt, okay, ich keine Ahnung, ob der jetzt gut ist oder böse, aber er könnte jederzeit wiederkommen, weil er genau weiß, wo ich wohne.
Ja. Ja, unangenehm, das stimmt.
59% von euch lagen damit falsch. Aber ich glaube halt auch, weil das wirklich eben, es ist ja fast eine Hörergeschichte. Ich bin ja auch Hörer, wenn du zumindest erzählst.
Und deine Freundin hat ihn ja wahrscheinlich auch gehört, ne?
Ja. Ja, das war's von meiner Geschichte.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Was auch immer ihr gerade vermutet, vielleicht liegt ihr mit diesen Vermutungen ganz schön daneben. Wenn ihr das mal überprüfen wollt, dann kann euch die App Finanzguru dabei helfen, denn dort könnt ihr Budgets einstellen für verschiedene Sachen, die ihr braucht, zum Beispiel fürs Einkaufen, für Essen oder was auch immer ihr sonst budgetieren wollt, und dann mal so einen kleinen Self-Check machen, ob ihr denn wirklich da liegt, wo ihr glaubt, dass ihr liegt, oder doch merkt, oh, ich gebe vielleicht ganz schön viel Geld für Cappuccini aus. Und in diesem Fall kann euch Finanzguru sehr dabei helfen, einen Überblick über eure Finanzen zu bekommen und diesen Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr 3 Monate Finanzguru Plus vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Gut. Kommen wir heute dann zum Aufgeschließe.
Aufgeschließe, du schließt heute, glaube ich, auf.
Ich schließe heute, glaube ich,
auf. Du fängst heute an mit Geschichte Numero Uno aus Folge 94. Das kann ich aber nicht auf Spanisch sagen. 94.
Ich weiß nicht, was 9 heißt.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Ocho?
Ja.
Ist Ocho nicht 8?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Aha, ja, scheiße.
Nee, weiter kann ich nicht.
Okay. Gut. Super.
Ohne Witz, ich kann, seitdem ich 4 bin, glaube ich, 4 oder, ich glaube 4 oder 6, ich war 2-mal im selben Ort in Cala Radiada mit meinen Eltern und seitdem kann ich bis 18 und auch nicht weiter. Ich hatte nie Spanisch in der Schule und es war immer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Und mehr weiß ich nicht.
Ich google es jetzt direkt on the fly, ich will es jetzt wissen.
Cinco.
Neuf, neuf.
Neuf.
Neuf, neuf.
Ja, neuf ist Französisch.
Bitte? Nueve.
Nueve.
Nueve. Ah.
Uno, ne, und der un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix, huit, neuf. Vingt et un, vingt et deux.
Ich kenn gar nichts.
Vingt, trois. Oh, vor allem die Franzosen fangen ja dann irgendwann an, so 20 mal 4 zu zählen. Das
ja,
ist dann
ja.
80 oder so.
Ja,
ne?
Ja, du musst irgendwie Mathe können, wenn du ja. hochzählen willst. Das wird irgendwie ganz wild.
Okay, also.
So, jetzt aber genug davon.
Spanisch, wir können es nämlich nicht, wir bleiben beim Deutschen. Josh.
Das kommt mir alles Spanisch vor,
du. Uns mal wieder.
So, meine Geschichte von Folge 94 heißt Fahrt in die Dunkelheit. Sabine gähnte geräuschvoll, während sie in die nächtliche Landschaft schaute. Die asphaltierte Straße zischte in einem monotonen Rauschen unter den neuen Winterreifen des BMW vorbei. Laut der Anzeige der Mittelkonsole waren es draußen nur noch 6 Grad. Sabine war einmal mehr froh über die Sitzheizung des Autos, zumal sie nicht mal eine Jacke mitgenommen hatte. Sie schaute nach links zu ihrem Mann Markus. Er guckte mit strengem Blick voraus. Er zog beim Autofahren immer seine Augenbrauen zusammen, sodass er ungewöhnlich grimmig aussah. sein Konzentrationsgesicht, wie er selber immer sagte. Gedankenverloren kräuselte Markus immer wieder seinen langen Schnurrbart, der vom einfallenden Mondlicht leicht erleuchtet wurde. Auch das Schnurrbartdrehen war typisch, wenn er Auto fuhr. Obwohl er das auch oft genug tat, wenn er nicht in seinem BMW saß. Markus war sehr stolz auf seinen Bart, den er an feierlichen Tagen wie heute sogar mit extra Bartwichse in Form brachte. Sabine kicherte. Sie musste immer unweigerlich an Bösewichte aus Film und Fernsehen denken, wenn Markus seinen Bart so aufdrehte. An Captain Hook oder Waluigi erinnerte er sie dann. Sie versuchte ihr Kichern vergeblich zu unterdrücken, als er sich zu ihr drehte. Oh Mann, lachst du schon wieder über Waluigi? Vielleicht. Markus verdrehte grinsend die Augen und konzentrierte sich wieder auf die Straße. Die beiden waren auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier. Sie hatten zwar beide nichts getrunken, aber Markus hatte sich gerne dazu bereit erklärt zu fahren. Es machte ihm nichts aus, spät nachts durch die Landstraßen zu sausen. Im Gegenteil sogar. Er genoss die Ruhe, die leeren Straßen und die Atmosphäre der späten Stunde. Besonders an so wolkenlosen Nächten wie heute, in denen der fast volle Mond weiß herabstrahlte und die Landschaft in weißblaues Licht tauchte. Er freute sich fast ein bisschen, dass die Autobahn auf der Rückfahrt gesperrt war und er den zwar etwas längeren, aber umso schöneren Weg über Land fahren musste. Insgesamt würden sie laut Navi fast 4 Stunden fahren, doch 1-2 Kaffeepausen und das Ganze würde kein Problem für Markus sein. Nachdem die beiden einige Zeit gefahren waren, sah Markus plötzlich eine kleine rote Lampe am Armaturenbrett aufleuchten. Es war die Reserveanzeige für den Tank. »Na, das passt ja«, gähnte er. »Ich wollte sowieso demnächst mal für einen Kaffee halten.« Er wählte im Navigationsgerät die Funktion Tankstelle in meiner Nähe, folgte der Anweisung des Geräts und fuhr keine 15 Minuten später schon auf den Hof einer spärlich beleuchteten Tankstelle. »Kannst du dich um das Tanken kümmern? Dann gehe ich noch kurz auf Toilette und besorge mir einen Kaffee am Automaten«, fragte er Sabine, die sich gerade auf dem Beifahrersitz streckte. Sabine stimmte nickend zu und beide stiegen aus. Etwa 5 Minuten später trafen sie sich wieder im Auto, gaben sich einen kurzen Kuss, stiegen ein und fuhren mit leise dudelnder Radiomusik wieder in die Nacht. Kaum waren sie wieder unterwegs, wurde das Radio plötzlich laut. So laut, dass beide kurz hochschreckten aus ihrer gemütlichen Nachtverstimmung. Markus war froh, dass er das Lenkrad aus Schreck nicht umgerissen hatte. Keuchend atmete er aus. Es war eine Verkehrsdurchsage. Diese verdammte Automatik. Wenn er das Radio lauter haben wollte, würde er es schon lauter stellen. Seit Monaten schon hatte er sich vorgenommen, die Lautstärkenautomatik für die Durchsagen umzustellen. Doch während der Fahrt ging es nicht und sobald er ankam, vergaß er es immer direkt. Genervt tippte er auf das Radio, um die Durchsage abzustellen. Es ging ohnehin nur um die Sperrung der Autobahn, die noch immer anhielt. Ein paar Minuten später hatte sich der Schreck schon wieder gelegt, als die Straße in einen Wald führte. Kaum hatte der Wagen die ersten Bäume passiert, wurde es schlagartig dunkel. Von dem Mondlicht war hier nicht mehr viel übrig. Obwohl die Bäume kaum noch Blätter trugen, waren sie so eng gesiedelt und die Verästelung über der Straße so dicht verwoben, dass es wie ein natürlicher Tunnel wirkte, durch den nur vereinzelt weißblaue Lichtflecke des Mondlichts dringen konnten. Doch die hellen Scheinwerfer des BMW zerschnitten weiter mühelos, Kurve für Kurve, die Dunkelheit der Nacht, egal ob mit oder ohne Mond. Eine merkwürdige Bewegung in Markus' Augenwinkel lenkte seinen Blick von der Straße ab. Es war das Navi. Der Pfeil, der die Position des Autos darstellte, sprang wie wild durch die Gegend. Mal befand er sich auf der Straße im Wald, mal ein paar 100 Meter weiter links oder rechts, fuhr kurz in die Gegenrichtung oder war irgendwo auf dem Meer. Verdattert schaute er auf die obere Ecke des Displays. Nur ein Balken Empfangsqualität. Das erklärte einiges. Zum Glück ging die Straße im Moment eh nur geradeaus, ohne jegliche Abzweigung. Doch anstatt, dass sich das Navi wieder fing, wurde das Herumgespringen nur wilder und wilder. Bis auch das Radio Schwierigkeiten bekam, die Sender zu empfangen. Mehr und mehr Rauschen mischte sich in das Beste der 80er, 90er und mehr neuen Hits, sodass Sabine immer wieder damit beschäftigt war, neue Sender zu finden, die sie besser empfangen konnten. Und als wäre das alles nicht genug, tauchte ein kleines rotes Lämpchen im Markus' Sichtfeld auf. Ungläubig schaute er auf das Armaturenbrett. »Sabine, hattest du nicht gesagt, du kümmerst dich ums Tanken?« »Ja, hab ich doch.« »Wie viel hast du denn getankt?« »Naja, natürlich voll. Ich glaube, es waren 70 Euro oder so. Warum?« fragte sie verdutzt. Statt zu antworten, zeigte Markus nur stumm auf die Anzeige. »Das kann gar nicht sein. Ich hab 70 Euro bezahlt. Das Auto war randvoll, ich schwöre. Es muss ein Fehler sein.« Markus überlegte kurz, was er machen sollte, ob er umdrehen sollte. Er hatte keine Ahnung, wie weit die nächste Tankstelle noch weg war. Doch wenn Sabine sagte, sie hatte getankt, dann war es vielleicht wirklich nur ein Fehler der Anzeige. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen entschied er sich weiterzufahren. Doch nur ein paar Minuten später passierte es. Ein erstes Stottern ertönte aus dem Motorraum, der bis eben noch brav monoton gebrummt hatte. Kurz danach folgte ein zweites Stottern und Spratzen. Der Wagen machte einen leichten Ruck, dann wieder und wieder. Markus trat aufs Gaspedal, doch vergeblich. Der Wagen nahm kein Gas mehr an. Stolpernd wurde er langsamer. Das monotone Brummen war zu einem angestrengten Röcheln verkommen. Der BMW wurde langsamer und langsamer, bis er nur noch rollte. Sabine, das kann nicht dein Ernst sein, sagte Markus schließlich nach ein paar Sekunden Stille mit geschlossenen Augen, während er mit der linken Hand ausnahmsweise mal nicht sein Schnurrbart zwirbelte, sondern mit Daumen und Mittelfinger seine Schläfen massierte. Was soll das denn jetzt? Ich schwöre, ich hab getankt. Ich kann dir gern den Auszug aus meiner Banking-App zeigen. Empört nahm sie ihr Handy aus der Ablage in der Mittelkonsole und tippte mehrfach wütend auf den Display. Scheiße, murmelte sie ein paar Mal, hob schließlich den Kopf und sagte, okay, kann ich doch nicht. Hab absolut keinen Empfang. Aber ich schwöre dir, ich hab getankt. Markus gestikulierte wild um sich herum, zeigte auf den Wald und auf die Tankanzeige vor ihm. Magst du mir das hier dann bitte einmal erklären? Die zwei fingen an, sich zu streiten. Nicht nur darüber, wer jetzt schuld an der Misere war, sondern vor allem auch darüber, was sie jetzt machen sollten. Sie hatten keinen Empfang, kein Internet, ja nicht mal GPS funktionierte. Sie konnten keine Freunde benachrichtigen, kein Taxi rufen, kein ADAC. Es gab im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie warteten hier, bis irgendwann mal ein Auto vorbeikäme, doch die gesamte Strecke über war ihnen nicht mal ein einziges Auto entgegengekommen, geschweige denn gefolgt. Oder, wie viele Kilometer war der letzte Ort etwa her? Fragte Markus in die Stille der Nacht. Sabine traute ihren Ohren nicht. Das meinst du doch nicht ernst. Du kannst doch jetzt nicht zurücklatschen. Das waren bestimmt 10, vielleicht sogar 15 Kilometer. Es ist stockdunkel da draußen. Ach, winkte Markus ab. So dunkel ist es gar nicht. Man muss sich nur ein wenig dran gewöhnen. Ich mache mir einfach ein Hörbuch oder Podcast an, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Grinsend kramte Markus seine Kopfhörer aus der Jackentasche. Sabine versuchte noch einige Zeit, Markus von seinem Plan abzuhalten, doch vergebens. Er war fest entschlossen, Hilfe zu holen. Und weil Sabine nicht mal eine Jacke dabei hatte, war klar, dass sie im Auto bleiben würde. Zum Glück hatten sie zumindest noch eine kleine Wolldecke im Kofferraum von einem Picknick vor ein paar Wochen. Sie war bei Weitem nicht groß genug, als dass sie sich damit umwickeln und mitkommen hätte können, doch es würde reichen, dass sie im Auto nicht auskühlen würde. Zumal die Lüftung selbst ohne laufenden Motor noch eine Weile warm blieb. Sabine gab Markus noch einen letzten Kuss auf den Weg und sah ihm dann durch die Fensterscheibe hinterher. Nach nur wenigen Sekunden verschwand sein Umriss in der Dunkelheit hinter dem roten Standlicht des BMWs. Sabine schaute ihm noch eine ganze Weile nach, als ob sie erwarten würde, er tauche jede Sekunde wieder auf. Doch natürlich tat er das nicht. Er würde mindestens 3 Stunden brauchen, bis er zurückkam, wenn nicht sogar länger. Während Sabine alle paar Sekunden auf dem Handy überprüfte, ob der Empfang auf zauberhafte Weise zurückgekehrt war, machte sie sich leise ein wenig Musik aus dem Radio an und wurde langsam aber sicher schläfrig. Während leise rauschend ein Popsong dem anderen folgte, schloss Sabine sanft ihre Augen. Orientierungslos riss Sabine ihre Augen auf. Lärm dröhnte in ihre Ohren. Das Radio plärrte laut und es donnerte dröhnend. Eine Stimme quakte ihr entgegen. Sie verstand kein Wort, trotz der Lautstärke. Nein, wegen der Lautstärke. Ihre Ohren waren vollkommen überfordert. Dann begriff sie erst, dass die Durchsage das Radio wieder lauter gestellt hatte. Sie versuchte, sich zu konzentrieren, der Stimme zuzuhören. Doch da war noch etwas. Ein schmetterndes Donnern machte es schwer, der Durchsage zu folgen. Sie lauschte angestrengt.
Achtung, Achtung, ich wiederhole. Aufgrund eines Ausbruchs aus der örtlichen Sicherheitsanstalt bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis dringend in ihren Häusern zu bleiben. Der Entflohene gilt als höchst gewaltbereit und unzurechnungsfähig. Polizei und Sicherheitskräfte sind bereits alarmiert und auf der Suche. Es wird um höchste Vorsicht gebeten. Bitte verschließen Sie alle Türen und Fenster. Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Aufgrund eines Ausbruchs aus der örtlichen
Sabine runzelte die Stirn. Kaum hatte die Durchsage geendet, wurde das Radio wieder leiser und ein weiterer Oldie aus den 90ern lief leise aus den Lautsprechern des Autos. Doch das Donnern hatte kein bisschen an Lautstärke verloren. Schmetternd dröhnte es in ihren Ohren. Bevor sie sich einen Reim darauf machen konnte, leuchtete es durch die Rückspiegel blau und rot auf. Blendend schnitten die rotierenden Lichter durch die dunkle Nacht und sie wurden immer heller. Sie erwartete, dass der Polizeiwagen vorbeirasen würde. Sie war noch zu verwirrt und zu benebelt, um daran zu denken, nach Hilfe zu fragen, als der Wagen zu ihrer Überraschung nur ein kleines Stück hinter dem BMW zum Stehen kam. Sofort stieg ein Beamter aus. Sie schluckte, als sie die gezogene Waffe in seiner Hand erblickte. Er richtete sie direkt auf das Auto. Er schrie etwas, doch sie konnte ihn unter dem steten Donnern kaum verstehen. Es klang wie eine Warnung, wie eine Drohung. Zitternd griff Sabine zur Türklinke, öffnete und stieg aus. Kaum stand sie draußen, sah sie mit Erschrecken den Gesichtsausdruck des Beamten vor ihr, vom roten Rücklicht des BMW beleuchtet. Es war der Ausdruck puren Entsetzens. Er jagte Sabine mehr Angst ein als die Waffe, die in ihre Richtung zeigte. Sofort donnerte der Polizist ihr etwas entgegen. »Schnell, sofort hierher! Gehen Sie sofort vom Auto weg!« Angsterfüllt und kopflos gehorchte sie ihm sofort, doch sie machte keine 4 Schritte, als etwas unter ihren Füßen knirschte. Als sie ihren Fuß hob, um weiter auf den Polizisten zuzugehen, erkannte sie, was es war. Kopfhörer. Es waren Markus' Kopfhörer. Ein erneutes und jetzt viel klareres Donnern ließ sie herumfahren und das Blut in den Adern gefrieren. Nur wenige Meter hinter ihr saß eine vernarbte, gekrümmte Gestalt auf dem BMW und schlug wieder und wieder auf das Dach ein. Wie gelähmt beobachtete sie, wie die Gestalt etwas annähernd Rundes auf das Dach schmetterte. Als sie es erneut hob, um es kurz danach herunterkrachen zu lassen, erkannte sie im fahlen, fleckigen Mondlicht einen Schnurrbart und das leblose Gesicht ihres Mannes. Das Letzte, was sie sah, bevor sie ohnmächtig wurde, war, wie das starre Gesicht des abgetrennten Kopfes ihres Mannes erneut auf das Dach des Wagens geschlagen wurde und sich ein Schuss aus der Waffe des Polizisten löste.
Also, erstmal fangen wir hier mal eben mit den ganzen unrealistischen Sachen an in dieser Story.
Ich weiß ganz genau, was du sagen
willst. Also, erstmal, niemand fährt 4 Stunden zu jemandem zum Geburtstag, trinkt nichts und fährt vor allem auch beide nicht und fährt dann wieder zurück. Das ist ja einfach 8 Stunden deines Tages sind futsch.
Du weißt ja nicht, wann die hingefahren sind. Vielleicht sind sie, vielleicht ist es Sonntag.
Ja, aber dann fährst du nicht, also dann fährst du aber nicht so spät zurück. Wenn du freitags hinfährst.
Ja.
Und der Geburtstag ist dann Freitag.
Nee, der Geburtstag ist Sonntag.
Der Geburtstag ist Sonntag.
Die sind das Wochenende dann bei den Nur mal, das ist ein Szenario. Dann okay. Bist du das Wochenende, du machst vorher, keine Ahnung, nimmst du was und sowas, feierst am Samstag dann rein in den Sonntag. Am Sonntag gibt es noch eine lange Brunch. Mhm. Abends sitzt du noch am Lagerfeuer und dann irgendwo verabschiedest du dich, weil die am Montag wieder raus
muss. Niemals macht das irgendjemand, der am Montag arbeiten muss. Das macht niemand. Das macht höchstens der arbeitslose Josh Liemann.
Hey.
Aber der ist ja nicht mehr arbeitslos.
Den gibt's nicht mehr.
Den gibt's nicht mehr, aber den gab es mal.
Den gab es mal eine Zeit lang.
Jetzt würde unser Josh Liemann morgens nach dem Aufstehen sagen, so Leute, ciao.
Der arbeitslose Josh Klima hatte nicht genug Geld für 4 Stunden Autofahren, Sprit.
Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt.
Ja.
Niemand kann für 70 Euro BMW voll tanken. Ja. Also ich habe einen Golf Plus und kann für 70 Euro nicht voll tanken.
Ich habe jetzt am Wochenende für weniger als 70 Euro voll getankt. Aber es war auch ein sehr kleines Auto.
Aha.
Ja.
Es sei denn, deine Geschichte spielt irgendwo zu Preisen, als der Liter Benzin noch irgendwie 1,50 gekostet hat.
1930 oder sowas.
Eine Sache hatte ich noch.
Ja.
Eine Sache hatte ich noch. Sagen Ach so, Sie- genau. Was ist das eigentlich für ein Freund? Ach du, ich latsche jetzt alleine zurück. Ich mache mir einen Podcast an. Ist mir ganz egal, was du hier machst. Du kannst hier versauern in dem Auto, wenn ich irgendwie 3 Stunden brauche. Also, der hat es ja nicht so weit geschafft.
Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht.
Aber Moment mal.
Ja.
Was war denn da los an der Tanke? Ich habe die ganze Zeit gedacht, das geht jetzt so in die Richtung, die Tanke hat es nie gegeben. Die sind, in so eine Mystery Vater Morgana-Tankstelle gefahren.
Ja.
So eine Geister-Tankstelle. Die haben die also beide gesehen, die waren da beide, aber die hat nie existiert und die konnten gar nicht tanken, weil da gar kein Benzin drin war.
Einen kleinen Geisterkaffee noch getrunken da.
Weil war das was? Ja, und dann habe ich nämlich auch gedacht, als sie auf ihr Handy guckt, dass da keine Abrechnung dann kommt. Das habe ich dann gedacht. Und dann, sie hat nur kein Netz. Und dann war ich so ein bisschen, als die Durchsage kam, alles klar, ich weiß schon, was mit Markus passiert. Ja. Boah, ey, über Land fahren, nachts, finde ich richtig ungeil. Muss ich ehrlich sagen. Ich fahre aber auch generell ungerne nachts. Also Autobahn fahre ich auch nicht gerne, weil ich so ein bisschen nachtblind bin. Und dann
ich bin auch ein bisschen nachtblind, ich mag es auch nicht.
Also diese
ganzen Lichter. Blendet alles ganz doll,
ja.
Ne?
Ja. Das ist dann schon geiler Nachtfahrt. Aber,
auch vor allem, wenn, ich finde wirklich,
aber hast du nicht auch gesagt, dass Schnee liegt?
Nee.
War das nicht irgendwie, dass die Reifen über den Schnee?
Nee,
der
nee,
erste
nee.
Satz oder so?
Nö, Asphalt einfach nur.
Ja, dann habe ich, okay.
Es sind 6 Grad noch draußen und es gibt kein, also es ist irgendwie Herbst, Ende Herbst, weil auch keine Blätter mehr an den Bäumen sind.
Ah, okay,
sind, aber
dann habe ich irgendwas falsch interpretiert.
Wo warst du gerade? Achso, ich finde, was ich ganz schlimm finde, ist nachts Autobahn, Regen.
Oh ja.
Weil dann spiegelt das alles noch und so weiter.
Das
ist nicht schön.
Da fahre ich rechts. Ganz rechts.
Ja, ich fahre auch
dann
rechts.
120.
Wenn überhaupt, ja.
Ja. Ja, nee, das. Das, ich kann auch schon als Beifahrer nicht. Ich bin mal mit einem Freund von Österreich zurück nach Bremen gefahren, weil wir im Skiurlaub waren. Und das war so ein ganz spontaner, eine ganz spontane Fahrt zurück. Und es hat wirklich.
Du meinst wie an so einem Sonntag 4 Stunden spontan zurückfahren?
Es hat auch noch geschneit,
okay,
und geregnet, so Schneeregen und so. Und ich als Beifahrer war schon so, ich könnte hier gar nichts mehr.
Das hatte ich, also ich mag das ja überhaupt nicht, so wenn es verschneit ist und so, weil es hat zum Glück dann nicht in dem Moment noch Neuschnee gegeben, aber dann so Serpentinen noch runter. Du, Digga, da.
Wir waren in diesem Urlaub, nee, ja, es war nicht in dem Urlaub, es war ein Urlaub später, aber mit demselben Typen. Und wir haben zu ihm gesagt, er muss sich bitte um Schneeketten kümmern.
Oh, das hast du schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob sogar vielleicht sogar im Podcast, ich weiß nicht,
aber
erzählt.
Ja, und dann hat er sich aber nicht um Schneeketten gekümmert und hat dann so gesagt, ach, ich bin bisher noch jeden Berg hochgekommen. Und wir waren
schon so eine geile Aussage.
Ja, und ich glaube, wir waren 6 oder 7 Leute in einem VW-Bus, auch komplett prall das Ding mit Snowboards und, ne, Gepäck und allem, also der war auch schwer. Und unsere Hütte, das war halt eben das eigentlich das Coole, ne, das war so eine kleine Hütte, ein bisschen abseits im, also auch auf Höhenmetern, musstest du nämlich auch so eine Serpentine hochfahren und wir kamen schon nicht hoch. So, wir mussten dann schon von unserem Vermieter, der halt so einen Truck hatte, der hat uns da schon hochgezogen, weil der Schnee zu hoch war. Und dann hat es in derselben Nacht halt noch richtig geschneit und dann lagen am nächsten Tag, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter Neuschnee. Und wir mussten aber ja auch wieder, also wir mussten ja auch zum Tal. Wir konnten aber nicht mit den Boards runterfahren. Das ging nicht. Und wir hätten dann ja auch wieder mit den Boards hochlaufen müssen und so. Also das, ja, war schon anstrengend. Ja. Alter, und dann fahren wir diesen Berg darunter, diese Serpentinen. Und ich bin fast gestorben vor Angst. Ich hing wirklich die ganze Zeit mit beiden Händen an diesen Griffen oberhalb der Tür, weißt du? Diese Plastikgriffe. Und hab gedacht, wir sterben gleich. Also wenn wir darunter gekracht wären, keine Ahnung, was dann passiert wäre. Mhm. Ich hätte gesagt, wir wären tot gewesen. Und Ronny, der Fahrer, war dann die ganze Zeit, ach, entspannt euch mal.
Ich bin bisher noch jeden Berg runtergekommen.
Ich lenke einfach in den Berg rein und dann kracht's halt in die Wand. So. Ach, und dann habe ich nur so gedacht, wenn das Ding hier rutscht, dann kannst du hier gar nichts mehr lenken.
Oh, den Optimismus hätte ich aber gerne
mal. Und dann
Leben.
Mussten wir für, oh, ey, wir haben so viel Geld bezahlt. Wir haben dann an irgendeiner Tankstelle in Österreich Schneeketten gekauft für, ja, ordentlich Schotter. Aber
das ist wie wenn du anders in Italien am Strand Sonnencreme kaufst.
Generell so. Überall in Urlaubsländern, ja.
Ja.
Genau, es war richtig teuer und wir haben dann so gesagt, naja gut, dann verkaufen wir die halt wieder, wenn wir zurück sind. Und natürlich hat Ronny die dann irgendwie behalten, weil wir uns alle nicht mehr drum gekümmert haben.
Ja.
Aber ja, das war, da habe ich echt Angst gehabt.
Glaube ich. Ich kann das nicht, also ich habe das einmal gehabt, da war ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube in Frankreich. Oh ja, in Frankreich, auf so einer Freizeit, auf der ich damals war. Und da hatten wir auch so ein Taxi, hier in großen Anführungszeichen zu sehen. Irgend so ein Typ, der uns in so einem alten Van durch die Gegend gefahren hat. Und die ballern ja die Berge rauf und runter. Es ist unfassbar. Also, und alles knarzt an dem Wagen. Ich denke die ganze Zeit durch. Also, und was ich dann in dem Moment habe, ist so, okay, entweder kann ich jetzt noch aussteigen. Das würde ich heutzutage dann vielleicht machen. Oder ich gucke einfach nicht auf die Straße, weil ich sterbe dann vor Angst. Ich muss einfach woanders hingucken. Das ist einfach. Weil wenn es dann passiert, dann passiert es. Dann sehe ich es nicht kommen.
Dann sehe ich es nicht kommen, genau.
Ja, ja, okay. Christoph,
ja.
Du hast heute doch hoffentlich auch noch eine Geschichte mit vorbeigebracht. Du hast auch eine dabei.
Ich habe auch wieder, ich habe mich hingesetzt und habe auch mal wieder in die Tasten gehauen. Ich habe ja sonst nichts zu tun.
Ja, dann wollen wir dich hier nicht weiter zurückhalten. Dann darfst du jetzt auch dein Getipptes zum Besten geben hier.
Meine Geschichte heute heißt Ruhestörung. Unscheinbar stand Friedrich am Rande der Kapelle und beobachtete, wie seine Kollegen den schweren Sarg von Archibald von Dösen über den Friedhof in Richtung der Familiengruft der von Dösens trugen. Friedrich zog an seiner Zigarette und schaute herab auf seine Gummistiefel. Seit Stunden prasselte es vom Himmel herab und der sandige Untergrund des Totenackers war inzwischen so aufgeweicht, dass man höllisch aufpassen musste. Vor allem mit einem fast 100 Kilogramm schweren Sarg auf den Schultern. Von Weitem war von dem 52-jährigen Totengräber so gut wie nichts zu erkennen. Er verschmolz mit seiner dunklen Regenkleidung fast gänzlich mit seiner Umgebung. Nur das orangene Aufglimmen seiner Zigarette verriet seine Anwesenheit auf dem Friedhof. Mit zugekniffenen Augen blickte Friedrich zu den Angehörigen des Toten herüber. die hatten eine kleine Traube gebildet und duckten sich unter mehreren Regenschirmen zusammen, um nicht nass zu werden. Ihnen blieb der Zutritt zur Familiengruft verwehrt. Nur die Totengräber und der Pfarrer durften sie betreten. Vor allem nach den letzten Vorfällen, für die niemand eine Erklärung hatte. Denn in der Gruft schien es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Friedrich war bei den letzten beiden Beisetzungen einer der Sargträger gewesen und Zeuge geworden. Die Särge in der Gruft der von Dösens blieben nicht an ihrem Platz. Friedrich schnippte seine Zigarette in eine Pfütze und zog die Kapuze tiefer ins Gesicht. Er passierte die noch immer im Regen stehende Familie und bekundete mit einem stillen Kopfnicken sein Beileid. Danach wartete er weiter durch den schlammigen Untergrund und folgte seinen Kollegen hinab in die Gruft. Nass geregnet und mit Schlamm besprenkelten Regensachen warteten seine Kollegen vor der verschlossenen Tür aus schwerem Eisen. Aus der Innentasche seines Mantels, den Friedrich unter seiner Regenjacke trug, zückte er einen altertümlichen Schlüssel hervor. Damit stocherte er eine Weile in dem verrosteten Schloss der Tür herum, bis es schließlich einmal laut in dem Schloss klickte. »Bereit?«, fragte Friedrich. Als die anderen nickten, zog er den Schlüssel ab und öffnete den Eingang zur Familiengruft. Sofort ging ein Raunen durch die Totengräber, die noch immer den Sarg auf den Schultern trugen. Als Friedrich sich umdrehte, verstand er warum. Alle vier Särge, die bereits in der Gruft untergebracht waren, lagen nicht mehr in ihren in den Mauern eingelassenen Aussparungen, sondern standen kreuz und quer verteilt in der Grabkammer herum. Einer lehnte senkrecht an einer Wand und stand falsch herum. Es war das nun insgesamt dritte Mal, dass alle in dem Gewölbe ruhenden Särge nicht mehr an ihren Plätzen ruhten, nachdem man die nach einer Beisetzung verschlossene Tür zur Grabkammer wieder geöffnet hatte. »Grundgütiger«, flüsterte Friedrich. Dann wandte er sich seinen Kollegen zu. »Jetzt setz den Sarg doch schon endlich ab, Mensch«, sagte er deutlich. »Der Pastor muss informiert werden und im Anschluss müssen wir die Särge wieder an ihre Plätze tragen.« Sofort ließen die anderen den Sarg zu Boden sinken. »Jürgen, du holst den Pastor. Er müsste noch in der Kapelle sein. Aber lass dir vor der Familie nichts anmerken, verstanden?« Jürgen nickte. Dann eilte er die wenigen Stufen zurück nach oben an die Oberfläche und verschwand. Während die übrig gebliebenen Männer auf Jürgen und den Pastor warteten, entbrannte mal wieder eine hitzige Diskussion darüber, wer oder was für die Vorfälle verantwortlich sei. »Es sind die Geister der von Dösens«, rief Ernst und wollte keinen Fuß mehr in das Gewölbe setzen. Die meisten schienen derselben Ansicht zu sein. Und auch Friedrich, der eigentlich nicht an solch einen Unsinn glaubte, hatte in dem Moment keine bessere Erklärung. Als der Pastor die alten Steinstufen hinabgestiegen war, verstummten die Totengräber abrupt und Friedrich übernahm wieder das Reden. »Es ist wieder passiert, aber sehen Sie selbst.« Schweigend ging der Pastor an den schlammbespritzten Männern vorbei und betrat die Grabkammer. »Richten Sie alles wieder her, und dann versiegeln wir diese Ruhestätte«, sagte er. »Versiegeln?«, fragte Friedrich. »Richtig gehört. Wir versiegeln den Eingang und decken ihn mit einer Marmorplatte zu. Ich will sicher gehen, dass keiner dieser Vandalen hier ein viertes Mal einbricht.« »Gute Idee«, sagte Friedrich und schaute zu Ernst herüber, der Anstalten machte, dem Pastor von seiner Theorie zu erzählen. Doch zum Glück tat er es nicht. Während die Männer wieder für Ordnung in der Gruft sorgten und den Sarg von Archibald von Dösen zur letzten Ruhe betteten, kümmerte sich der Pastor um die noch immer im Regen wartenden Angehörigen und bat sie für ein letztes Gebet in die Kapelle. Er war ein bisschen besorgt, dass einer von ihnen auf die Idee kommen könnte, in die Familiengruft hinabzusteigen. Denn von den sich bewegenden Särgen wussten bisher nur er und die Totengräber. Und das sollte auch so bleiben. Als die in schwarz gekleideten Familienmitglieder der von Dösens in ihre Limousinen gestiegen waren, setzte sich der Pastor auf eine der Bänke in der Kapelle und seufzte. Dass wirklich Grabräuber in die Totenkammer einbrachen, war eigentlich genauso unwahrscheinlich, wie wenn die Geister der Verstorbenen ihre Särge umkippen würden. Erstens war die Tür aus schwerem Eisen verschlossen und nicht aufgebrochen gewesen, und zweitens wurden wertvolle Grabbeigaben wie vergoldete Kerzenständer oder Schmuck nicht entwendet. Es war wirklich seltsam. Eine Woche nach dem letzten Vorfall wurde die knapp eine halbe Tonne schwere Marmorplatte geliefert und die Gruft durch den Pastor versiegelt. Darüber hinaus wurde der Boden der Kammer mit Sand ausgestreut. Falls sich von nun an jemand unerlaubten Zugang zu dem Gewölbe verschaffen wollte oder sich etwas durch die Kammer bewegen sollte, würde, was auch immer, Spuren hinterlassen. Doch da in den nächsten Wochen und Monaten niemand aus dem Geschlecht der von Dösen starb, gab es zumindest für den Pastor und die Totengräber keinen Grund, dies zu überprüfen. Erst 7 Jahre nach der Beisetzung von Archibald von Dösen wurde seine Frau Eugenie zu Grabe getragen. Und genau wie vor 7 Jahren regnete es auch an Eugenias Beisetzung wie aus Eimern. Friedrich hatte so etwas wie ein Déjà-vu, als er unter dem kleinen Vordach der Kapelle stand und an seiner Zigarette ziehend dabei zusah, wie seine Kollegen den schweren Sarg an den Angehörigen vorbeitrugen. Doch heute versperrte den Sargträgern eine 500 Kilogramm schwere Marmorplatte den Weg, der hinab in die Gruft führte. Als sie den Sarg abgestellt hatten, machte sich auch der mittlerweile 59-jährige Friedrich auf den Weg zur Gruft, um mit anzupacken. Auch der Pastor war bereits vor Ort. Bevor die Platte angehoben und zur Seite geschoben werden konnte, überprüfte er das Siegel. Es war unberührt. Niemand war also in den letzten 7 Jahren von außen in die Kammer eingedrungen. Mit vereinten Kräften bewegten die Männer die Marmorplatte und schoben sie behutsam zur Seite, bis der Eingang frei war. Im Anschluss ging Friedrich mal wieder als erster die Stufen hinab und schloss die schwere Eisentür auf. Doch als er die Tür aufzog, machte er plötzlich einen Satz nach hinten und schrie vor Schreck auf. Denn an die Stelle, wo Friedrich eben noch gestanden hatte, krachte ein Sarg herab, der scheinbar von innen an der Tür gelehnt hatte. Doch wie konnte das sein? Keiner der Särge lag noch an seinem Platz. Sie waren wieder kreuz und quer im Gewölbe verteilt, lagen auf der Seite oder standen aufrecht auf dem Kopf. Der Sand, der in der Kammer ausgestreut wurde, um Fußspuren festzustellen, war ebenfalls unberührt. Was auch immer für die Unordnung verantwortlich war, war nicht durch die Marmorplatte oder die Tür gekommen und hatte keine Spuren auf dem Boden der Kammer hinterlassen. »Ich hab es euch doch gesagt«, sagte Ernst aufgeregt und wollte gerade so richtig loslegen. Doch der Pastor schnitt ihm das Wort ab. »Ruhe«, zischte er, und Ernst verstummte. »Ich will nichts von irgendwelchen Geistergeschichten hören, vor allem nicht vor der Familie. Aber so kann es nicht weitergehen. Die Totenruhe ist in dieser Gruft nicht gewährleistet. Wir haben alles versucht.« Friedrich nickte und sah in die ernsten Gesichter seiner Arbeitskollegen. »Wir könnten sie umsetzen und unter die Erde bringen«, schlug einer vor. »Und wie begründen wir das vor der Familie? Sollen wir ihnen etwa erzählen, dass die Särge sich jedes Mal selbstständig machen, wenn jemand Neues in der Gruft beigesetzt wird? Wir sagen ihnen, die Gruft ist einsturzgefährdet«, sagte Ernst plötzlich und die anderen sahen ihn an. »Ja«, sagte der Pastor, »das funktioniert. Doch heute tun wir so, als wüssten wir noch nichts davon. Räumt die Särge bitte wieder an ihren Platz und stellt Eugenia dazu. Wir lassen ein paar Wochen ins Land gehen und wenden uns dann an die von Dösens.« Das klang nach einem Plan und alle waren damit einverstanden. Doch Friedrich blieb fassungslos. Wie war es möglich, dass mehrere an die 100 Kilogramm schweren Särge sich wie von Geisterhand durch die Gruft bewegten? Er hatte keine Antwort darauf, doch er hoffte, dass die Vorfälle mit der Beerdigung der Toten zum Erliegen kommen würden. Als man knapp 3 Monate später mit der Umsetzung begann, fanden die Totengräber die Gruft natürlich wieder völlig verwüstet vor. Doch an diesem Tag blieb das Entsetzen aus. Die Gruft wurde leergeräumt und die Särge nacheinander in einem extra dafür angelegten Familiengrab untergebracht, das von nun an auch für alle zukünftigen von Dösens die letzte Ruhestätte sein würde. Damit die Lüge der einsturzgefährdeten Gruft glaubhafter wurde, versperrte man den Eingang und brachte ein Warnschild an. Seitdem blieb die Familiengruft der von Dösens leer und auf dem Friedhof kehrte endlich wieder Ruhe ein.
Archibald von Dösen.
Und seine Frau Eugenia.
Eugenia von Dösen. Ich habe ja so eine Theorie, warum diese Särge da, wer da Schabernack treibt. In dieser Gruft.
Oh. Möchtest du uns schon...
Nee, ich glaube, die hebe ich mir auf das nächste Mal. Ah. Ich glaube, für den dramatischen Effekt werde ich euch meine Theorie in 2 Wochen unterbreiten. Aber ich glaube, ich weiß, wer da Schindluder treibt mit der Gruft.
Aber bin ja sehr gespannt jetzt.
Ja, zu Recht. Und ihr da draußen hoffentlich auch. Aber ich werde nichts sagen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja genau das auch in den Kommentaren. Falls ihr auch so eine Ahnung habt, schreibt es uns gerne bei Instagram. Und dann vergleichen wir in 2 Wochen das, was ihr so sagt und das, was ich so sage und das, was Christoph dann so sagt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt schon.
Krass, dass du nichts sagst. Nee, ich könnte mich gar nicht kontrollieren.
Ich bin gut in sowas.
Selbstdisziplin.
Ich glaube, das größere Problem könnte sein, dass ich in 2 Wochen hier sitze und denke so, ach ja, fuck, was wollte ich nochmal sagen?
Schreib's dir jetzt schon mal irgendwo hin.
Okay, warte.
Schreib's dir auf die Seite, wo du deine neue Geschichte anfängst, ganz oben.
Ja, da müsste ich meinen Laptop kurz holen. Ich schreib's mir ganz kurz selber in einen Chat. Warte.
Genau, wie Josh natürlich eben schon gesagt hat, Leute, wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, ihr müsst nicht 2 Wochen warten, ihr könnt uns das natürlich auch schon jetzt mitteilen, folgt uns dafür einfach auf Instagram und schreibt uns einen Kommentar unter den Folgenpost, der heute online gegangen ist, da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen.
Klug geschissen werden darf dann nämlich sehr, sehr gerne. Es ist nicht nur erlaubt, es ist erwünscht.
Genau, auch wenn ihr Ahnung von Physik und Druck und sowas habt.
Oh ja, sehr gerne.
Und ihr, also ihr könnt auch, das wäre auch ultra geil, also wenn es wirklich jemanden gibt, der mega den Plan davon hat und der uns und unsere Community erleuchten will, dann kann diese Person auch gerne einfach eine Story machen und uns drauf verlinken.
Oh, finde ich auch gut.
Und ein Video machen und das einmal erklären.
Oh, finde ich auch gut.
So, und dann verlinkt uns drauf und wir teilen das dann in unserer Story, wenn wir das raffen.
Genau, wenn wir das sehen und sagen, ja, ich verstehe es und ich glaub's, dann, wenn wir es nicht teilen, dann sagen wir damit quasi.
Dann ist es noch gefährlicheres Halbwissen.
Dann sagen wir einfach damit, ihr erzählt Bullshit.
Genau, also wenn, wie gesagt, folgt uns da gerne und erleuchtet uns in unsere Community.
Das wäre richtig cool. Da würde ich mich sehr
bedanken. Aber apropos Community. Unsere Community hat uns auch wieder nach der letzten Folge Geschichten aus dem Altbau ein paar Aufmerksamkeiten dagelassen, möchte ich sagen. Und zwar ist unsere Community um gleich 2 neue Patreons gewachsen. Vielen Dank an Zuno und vielen Dank an Kira Yami, die uns jetzt monatlich bei Patreon unterstützen und die jetzt in den Genuss kommen können, unsere Folgen werbefrei zu hören und auch noch die ein oder andere Extra-Folge jetzt hören können und auch vor allem Vodcast gucken können. Es gibt ja mittlerweile zwei Vodcast. Viel Spaß damit und vielen Dank.
Ja, aber es waren tatsächlich nicht nur die beiden, sondern auch noch eine dritte Person ist dazu gekommen und zwar Peter Panka. Das ist jetzt gerade, sehe ich es in dieser Sekunde. Auch an dich ganz, ganz herzlichen Dank. Und wer weiß, ob nicht so um Halloween, es kommt ja Halloween, es kommt ja Weihnachten.
Stimmt, Halloween, ja.
So, wer weiß, was da noch so kommt. Wofür wir uns aber natürlich auch bedanken wollen, ist für den Support bei PayPal. Und da uns einmal Tanja supportet mit dem Geld, lustigerweise, was sie durch die 5% bei Koro gespart hat.
Mhm, stimmt, fand ich
sehr cool. Dann vielen Dank auch an Jana, die tänzelnde Tänzerin. Vielen Dank an Sabine. Und vielen Dank auch an Julia, die haben wir nämlich letztes Mal aus Versehen vergessen. Das heißt vergessen, wir haben da schon drüber geschrieben, das wurde mir nicht richtig angezeigt, weil da irgendein PayPal-Problem war. Sie hat uns daran erinnert, deswegen hier nochmal Entschuldigung, dass wir dich vergessen haben und vielen, vielen Dank für deinen Support.
Vielen, vielen Dank, Leute.
An dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die uns halt eben, wie jetzt auch Zuno und Kira Yami, monatlich supporten. Also alle, die bei Patreon Steady sind und halt monatlich ein bisschen Support da lassen. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
Genau, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Alle Links findet ihr entweder in unseren Shownotes oder, wo ihr übrigens auch die Links zu den YouTube-Videos von meiner letzten Geschichte findet, oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de. Da gibt es eben PayPal, Patreon und Steady-Links. Da könnt ihr euch was aussuchen. Wenn ihr mögt, ist alles kein Muss.
Was natürlich aber ein Muss ist, ist uns bei Instagram folgen, denn da könnt ihr auch mit abstimmen und sagen, ob ihr glaubt, dass die letzten Geschichten wahr sind oder nicht. Und dort gibt es auch immer mal, keine Ahnung, irgendwelche Bilder von uns, Bilder zu Hintergründen der Geschichten. Folgt uns da auch sehr gerne.
Ein weiteres Muss ist es ebenfalls, diesem Podcast eine Bewertung zu schreiben.
Ja,
und
muss.
Ein noch weiteres Muss ist es, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Also Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schreibt uns entweder bei iTunes bzw. Podcast von Apple eine Bewertung oder swipet mal kurz 5 Sterne hoch bei Spotify. Das geht ganz schnell, kostet kein Geld und hilft uns wirklich enorm. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr und könnt sie auch dann hören, wenn sie direkt rauskommen, weil ihr erinnert werdet.
Und wir hören uns jetzt wieder in nur 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, bis in 2 Wochen.
Mal, ja.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Markus war sehr stolz auf seinen Bart, den er an feierlichen Tagen wie heute sogar mit extra Bartwichse in Form brachte. Sabine kicherte. Nee, nicht wegen Wichse.
Sorry, dachte ich.